Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode von Borgard spricht. Heute mit Markus Hase. 13. Episode, so kurz nach Halloween. Das schreit ja förmlich nach einem gruseligen Desaster. Aber keine Angst oder sorry für die Enttäuschung, je nach Erwartungshaltung, hier geht heute nichts schief. Denn mein Gast ist der super nette und angesehene Markus Hase. Markus ist Sprecher, Schauspieler, Synchroncoach und wer Katzen mag und oder schon mal Deutschland sucht den Superstar geguckt hat, wird Markus' Stimme auch kennen. Doch bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme und hier doch noch was schiefläuft, geht's jetzt los. Borgard spricht mit Markus Hase. Ja, das war wieder ein typisches Beispiel von, wir sagen uns nur kurz Tag und dann setzen wir uns vors Mikrofon, damit wir nicht so viel quatschen, was genau. Wir nicht aufgenommen haben. Und ja. Schon haben wir hier eine halbe Stunde geredet, ohne es aufzunehmen.
Ja, die so. Wirklich wichtigen Dinge erfahren die Leute jetzt gar nicht.
Nee.
Vielleicht ist es aber auch gut, also manche Dinge muss man ja auch nicht in die Welt hinausschreien.
Ja, und deswegen würde man sagen, es war eine sehr schöne Episode. Toll, dass du hier warst, Markus.
Ja, danke. Es hat mich total gefreut. Danke für die Einladung. Schade, dass ihr alles verpasst habt. Trotzdem schönen Tag.
Ja, einfach früher einschalten beim nächsten Mal.
Ja, genau.
Selbst schuld.
Einfach auch mal den Pre-Roll einfach mitlaufen lassen. Also.
Wir haben uns noch nie kennengelernt vorher, außer gerade eben, wie gesagt, die halbe Stunde. Aber ich habe schon häufig aus deinen Kaffee- und Teetassen getrunken in Studios.
Ach echt jetzt?
Oh ja, Gott, ist das peinlich. Tatsächlich. Du hast ja ganz clever so eine schöne, also erstmal ist es eine nette Geste, aber auch eine clevere Marketingstrategie.
Ja, voll.
An Studios Tassen verschickt. Zu Weihnachten wahrscheinlich oder so?
Genau, zu Weihnachten. So clever war die Idee nicht, wie ich im Nachhinein feststellen musste, weil einige Studios dann schrieben, also die lustigste Rückmeldung war: Hey Markus, danke schön für dein tolles Tassenpuzzle, was wir gerade versuchen zusammenzusetzen. Kein Scheiß, die Hälfte der Tassen ist kaputt gegangen.
Oh nein.
Ich habe die alle mit Luftpolsterfolie ordentlich verpackt. Ne? Ich stand da wirklich 3 Tage im Keller und habe diese bescheuerten Tassen eingepackt und habe mich dafür verflucht, dass ich dachte, was für eine bekloppte Idee, ey, Kaffeetassen zu verschicken. Aber ne, wie das halt so ist, ich dachte, ich, also als Dankeschön verschickt man dann irgendwie zu Weihnachten irgendwie an alle Kunden und Studios eine lustige Tasse und dann stand halt irgendwie drauf, Hase schon gehört,
mhm, genau.
Und meine Telefonnummer und,
so ein
und mein
Hase
Logo,
drauf,
genau,
so Häschen.
Mein Häschenlogo und so und ja, ich sehe die Tassen jetzt auch immer noch und ich denke dann immer so, soll ich mich jetzt darüber freuen oder soll ich mich so ein bisschen schämen, weil... Aber immerhin, du bleibst im Gespräch.
Genau, richtig. So. Ich habe mir das ein bisschen abgeguckt und habe Kugelschreiber verteilt.
Ja,
immer
mal
wieder so, ne?
Ja.
In Studios, wo mein Name draufsteht. Weil ich dachte, was haben die Leute in der Hand, wenn sie dann Sprecher suchen? Entweder trinken sie Kaffee, gut, kann ich mich jetzt, komme ich nicht mehr rein?
Ja.
Ich hatte noch überlegt, irgendwie vielleicht so einen Sitzball, aber der wäre auch kacke.
Ey, pass auf, jetzt hier der Pro-Tipp, der Geheimtipp. Habt ihr alle was zu schreiben? Ihr müsst das jetzt mitschreiben. Mauspads.
Oh, clever.
Das war meine erste Idee und die habe ich sogar 2 Jahre lang hintereinander verschickt und ich kriege jetzt teilweise immer noch Nachfragen von wegen, sag mal, hast du noch Mauspads? Kein Scheiß, ja. Und das war irgendwie eine ganz coole Idee, wobei ich, das darf ich eigentlich nicht laut sagen, weil ich habe natürlich nicht die Rechte an dem Bild, was ich da drauf gedruckt habe, aber habe dann halt irgendwie so ein, ne, ich quatsch euch voll, so einen Text und dann meine Telefonnummer und ein paar Tage, nachdem ich diese Mauspads verschickt hatte, kam auch sofort der erste Job, wo einer da meinte, so, du Markus, ich habe jetzt irgendwie eigentlich gar nicht so an dich gedacht, aber jetzt gucke ich gerade aufs Mauspad und deine Nummer ist die erste, die mir hier entgegenleuchtet. Hast du nächsten Montag Zeit für einen kurzen Job? Geht um irgendwie hier so ein Trailer für eine Werbung, bla. Wo ich dachte, ja, klar, cool. Und damit hatte ich die Mauspads schon wieder raus, ne?
Mega.
Das ist schon irgendwie krass.
Ja, nicht nur finanziell wieder raus, ne, wirtschaftlich raus, sondern auch, dass du dachtest, hey, das hat auch funktioniert.
Ja, es funktioniert tatsächlich, offenbar. Ja. Also insofern... Verschickt Mauspads und Tassen und Kugelschreiber.
Und wenn ihr es so wie der Markus machen wollt, dann schneidet die Mauspads vorher in kleine Stücke und schickt immer so, wie in so einem Entführerbrief.
Ja, genau.
Sind die dann so wieder aufgeklebt.
Da muss man die, aber ist eigentlich auch ganz geil, da muss man erst so das Mauspad zusammensetzen. Gut, der Nachteil ist, wenn es eine ältere Maus ist, rollt irgendwie der Ball nicht mehr richtig gut. Aber die sind ja inzwischen alle mit Laser,
ja,
so,
ja,
dann
stimmt.
Hüpft wahrscheinlich der Cursor trotzdem einmal so ein bisschen mit.
Oder du kriegst sie zurückgeschickt, weil die Leute mit Trackball arbeiten.
Ja, genau.
Das ist natürlich auch.
Oder Trackpad. Was macht man denn da? So eine Folie, muss man dann vielleicht so eine Klebefolie
verschicken. Was ist
verschicken.
Denn Trackpad?
Naja, diese Dinger, wo man halt irgendwie dann.
Ach so, diese Wacko-Boards.
Ja, okay. Genau, so. Hm. Ey, lass uns doch vielleicht Weihnachten jetzt dann irgendwie Klebefolie für Motorhauben in einheitlicher Größe.
Aber spiegelverkehrt, damit man
ja, vorne damit der Vordermann das irgendwie dann in der Ampel steht, so, Sprecher Markus Hase, geil. Ja, den rufe ich doch mal an. Voll die richtige, einfach mal ganz falsche Zielgruppe.
Den Markus Hase, den kennt man, weil man seine Stimme kennt. Woher kennt man sie?
Ja, das ist immer eine gute Frage. Das sind immer Leute, das ist die gleiche Frage, wenn Leute mich fragen, so, kenne ich sie aus dem Fernsehen? Dann antworte ich immer, ich weiß nicht, was sie gucken. Keine Ahnung, weil soll ich das denn wissen? Wenn sie nur Netflix-Serien aus Amerika gucken, kennen sie mich ganz sicher nicht. Ja, meine Stimme kennt man wahrscheinlich aus dem einen oder anderen Werbespot. Ich habe viele Jahre lang die Whiskas-Werbung gesprochen. Ich war mehrere Jahre die Kommentarstimme für DSDS. Für aktuell bin ich jetzt gerade die deutsche Stimme, was ist die deutsche Stimme? Ich bin die Stimme von Spotify sozusagen. Ich spreche die ganzen Brandings, die Sponsorings von Spotify, also die Verpackungen. Ne, Gemischtes Hack wird präsentiert von Firma XY und jetzt zuschlagen und hasse nicht gesehen. Mhm. Ja. Und keine Ahnung, für die etwas, also für die Hörer mit den geschulten Ohren. Die kennen mich vielleicht aus der einen oder anderen Serie oder auch aus dem einen oder anderen Film. Also wir wissen das, dass hier in Köln jetzt nicht so wahnsinnig viel synchron gemacht wird, sondern irgendwie hauptsächlich in Berlin. Aber ja, ein bisschen was kommt ja Gott sei Dank auch nach Köln, auch viele Dokumentationen oder so. Und daher könnte man meine Stimme vielleicht kennen.
Mhm. Und was war damals der allererste Job, den du gemacht hast als Sprecher? Erinnerst du dich noch daran?
Ich erinnere mich daran, das war nämlich in Berlin tatsächlich. Ich habe zu der Zeit noch in Berlin gewohnt und habe damals den Synchron-Workshop beim Joachim Kunzendorf gemacht. Den kennen viele jetzt, also gerade die jüngeren Leute kennen ihn nicht mehr, aber das war so der Synchronpapst zu der Zeit in Berlin. Der hat, ich glaube, 30 Jahre lang hat er alle Filme für die 20th Century Fox, die Dialogbücher dafür geschrieben und auch Regie geführt und so. Super netter Typ, total geiler Dozent und ich habe dann damals diesen zweiwöchigen Synchron-Workshop bei ihm gemacht. Und der hat mich dann im Anschluss an diesen Workshop, hat er mich direkt für einen Kinofilm besetzt mit 5 Takes.
Ach ja, super nett.
Ja, war voll nett. War nur leider genau zu der Zeit, wo ich schon Skiurlaub gebucht hatte und ich musste das absagen und hat mich natürlich in den Arsch gebissen.
Warte mal, den Skiurlaub oder die Takes?
Die Takes habe ich auch gesagt, der Skiurlaub war gebucht. Ja. So, ich habe natürlich echt kurz überlegt und dann dachte ich so, ey, 5 Takes. Kohlemäßig war das natürlich irgendwie völlig zu vernachlässigen, aber natürlich denkst du dir, der Typ besetzt dich jetzt für einen Kinofilm und du kannst 5 Takes in einem Kinofilm sprechen.
Und du sagst, nein, danke, ich fahr lieber Après-Ski.
Und du sagst so, ey, voll nett, danke, ey, aber danke, nein, danke, ich fahr lieber Ski so. Nein, das konnte ich irgendwie meiner Freundin und irgendwie auch den ganzen Kumpels so, konnte ich nicht antun, aber dann, es kam ja dann auch wieder andere Sachen nach. Und das Erste, was ich dann aber gemacht habe, war tatsächlich Menge Masse, also Ensemble, sagt man, ne, das ist eben dann so, dass da 10, 15 Sprecher und Sprecherinnen im Studio stehen und alles abdecken, wo irgendwie im Hintergrund gequatscht wird oder dann halt irgendwie.
Oder so kleine unwichtige, genau. In Anführungsstrichen unwichtige, die jetzt nicht besetzt sind. Ne?
Der Tankwart, der dann sagt, $29,30 bitte.
Genau.
Oder dann irgendwie eine halbe Stunde später im Restaurant ist die gleiche Stimme der Kellner, der dann sagt, irgendwie so, nehmen Sie doch bitte hier Platz. Oder der Typ, der vor dem Gericht steht, nur ein kurzes Statement, sind Sie schuldig? Solche Sachen halt. So, und meine allererste Erfahrung war dann, dass ich mit schon gestandenen Sprechern im Studio stand und Sprecherinnen, die das alles schon, keine Ahnung, wahrscheinlich seit Jahren machen. Und ich habe mich natürlich, ich war mega nervös, logischerweise. Ja, ich hatte die Routine überhaupt nicht. Und dann stand ich da und dann liefen so 20 kleine schwarze Jungs durchs Bild. Und ich sollte halt irgendwie sagen so, hey Jungs, wartet auf mich. Und bevor ich aber fragen konnte, wer von denen bin ich denn? Ich habe den Take vorgespielt bekommen und ich wollte gerade fragen so, ja okay, wer bin ich? Dann war die rote Lampe schon an. Der Counter lief und ich dachte, der Einzähler lief und ich dachte, scheiße, was mal. Und hab dann halt nichts gesagt, weil ich nicht wusste, welcher ich von denen bin. Und die Regisseurin so, hast du geflüstert oder habe ich dich einfach nicht gehört? Und ich so, ja, ich wusste nicht, welcher ich bin. Und eine Kollegin dann so, oh, Quatsch ist doch irgendwo drauf, ist doch scheißegal.
Eine Kollegin wirklich?
Ja, eine Kollegin sagte das.
Ziemlich arschig.
Ja, fand ich auch. Und dann habe ich gesagt so, ich sag, ey, sorry, ich im Gegensatz zu dir mache ich das nicht schon seit vielen Jahren. Es tut mir total leid. Ich wusste das einfach nicht. Es wird mir mehr helfen, wenn du mir jetzt sagst, was ich falsch gemacht habe und wie ich das jetzt richtig machen kann. Dann meinte sie, ja, pass auf, die rennen da alle durchs Bild. Du siehst den Mund sowieso nicht richtig. Das ist nur so halb angeschnitten im Konter und so. Sprich's einfach irgendwo hin, im Zweifel können die es dann schieben oder sagen dir dann, mach's breiter oder knapper oder so. Ich dachte, danke, das war die Ansage, die ich gebraucht habe. Und dann habe ich es halt irgendwie beim nächsten Mal, ne, kam wieder der Taker und so und dann hat's direkt auf Anhieb geklappt und ja, das waren so die ersten Erfahrungen.
Aber das war wirklich auch dein erster Sprecherjob, war direkt im Synchron, oder was?
Nein, das war mein erster richtiger Synchronjob. Okay. Ich hatte vorher schon Sprecherjobs, aber während der Schauspielschule. Also ich war in Stuttgart auf der Schauspielschule und wir haben dann immer mal wieder Sachen gemacht für den SDR.
Für den so. SDR.
SDR, für den Süddeutschen Rundfunk. Die heißen jetzt SWR, ne? Ja, oder hießen die früher SWR und jetzt SDR? Ich weiß gar nicht genau. SDR, Süddeutscher Rundfunk.
Nee, SWR gibt's jetzt auf jeden Fall. SWR 3.
Ja, und damals hießen die, glaube ich, dann nur SDR, keine Ahnung. So, und die haben uns dann auch für Hörbuch- und Hörspielproduktionen und so, haben die uns immer wieder ins Studio geholt, weil irgendwie, ne?
Die Schauspielschüler quasi?
Die Schauspielschüler.
Ach, super.
Weil die können sprechen und die sind günstig und so. Und es war so Win-Win, ne? Weil wir haben uns natürlich immer in Ast gefreut, wenn die uns gebucht haben, weil du warst dann in einem coolen Hörspiel dabei. Teilweise auch echt mit echt guten Leuten, wo dann auch an Szenen gearbeitet wurde und das hat schon Spaß gemacht.
Ja, im Prinzip ist das ja auch mit die beste Schule, ne? Dass man es bei zusammen nicht ins kalte Wasser geworfen wird, aber mit anderen erfahrenen Kollegen es zusammen macht. So wie bei Menge Masse es eigentlich sein sollte, wenn da keine Arschkuh sitzt, die von hinten sagt, ich
schieb da immer drüber. ja, genau, das hast du da. Ja, ich meine, also Berlin habe ich festgestellt, das war sowieso irgendwie so echt so ein bisschen ellbogenmäßig. Mhm. Das fand ich am Anfang nicht so cool.
In welcher Zeit war das?
Anfang der 2000er, 2001, 2002, sowas müsste das gewesen sein.
Weil du nach der Schauspielschule hochgefahren bist?
Nee, gar nicht. Ich bin nach der Schauspielschule direkt ans Burgtheater nach Wien und war dann erstmal in Österreich 2 Jahre. Mhm. Da war dann erstmal auch gar nichts mit Sprechen. Ich habe mich in Österreich, also ich war auch Vollzeit beschäftigt am Theater, ich hätte so oder so gar keine Zeit gehabt. Und dann dachte ich halt so, wo soll ich mich jetzt hier bewerben? Irgendwie beim ORF. Mhm. Und dann ist es halt so, gerade auch für Werbung, für Lokalwerbung oder so, nehmen die dann tatsächlich auch gerne Österreicher, weil es dann so ein bisschen den österreichischen Einschlag zumindest haben sollte. Und da brauchen die gar nicht so die Top-Profi-deutschen Sprecher. Mhm. Aber ich habe mich da auch ehrlich gesagt gar nicht so drum gekümmert. Und dann kam es erst wieder, nach den 2 Jahren Wien bin ich dann nach Hessen. Ich bin nach Gießen ans Stadttheater. Und da gab es dann irgendwann einen Aushang am schwarzen Brett, wo stand, wir suchen Sprecherinnen und Sprecher für Videospiele. Und ich dachte, ach cool. Ich zock selber total viel und gerne und habe mich dann damals natürlich auch schon immer gefragt, wer spricht das denn wohl? Und hab dann gedacht, so ja, wahrscheinlich irgendwo im fernen Berlin oder so. Und da war das aber ein Studio in Frankfurt und dann habe ich da angerufen und bin dann irgendwie zum Casting irgendwie die Woche drauf. Und noch eine Woche später haben die mich dann sofort für eine fette Rolle in einem Spiel besetzt, wo ich dachte, mega. Dann haben die mich sofort für 2 Tage gebucht und ich habe dann 2 Tage da im Studio gestanden und habe eine große Rolle in einem Videospiel gesprochen, was natürlich total geil war. Ja, richtig cool. Und so ging es dann weiter, wo ich dachte, okay, wenn die das machen, dann machen das bestimmt auch andere. Und dann habe ich irgendwann, keine Ahnung, ein paar Monate später, als ich dann wieder bei denen im Studio war, lag da so eine CD auf dem Tisch von einer Sprecheragentur. Und ich dachte so, ach ja, Sprecheragenturen, sowas gibt's ja. Schauspielagentur kannte ich, aber dann dachte ich, Sprecheragentur.
Warst du in einer Schauspielagentur zu der Zeit?
Zu der Zeit, ja doch, ich war da in meiner ersten Schauspielagentur und hatte aber nicht auf dem Schirm, dass es eben auch Agenturen für Sprecher gibt. Mhm. Wusste ich nicht. Und dann habe ich das gelesen und dachte so, ach krass. Und dann habe ich mir die Nummer rausgeschrieben. Ein Foto-Handy hatte ich damals noch nicht, aber ich hatte ein normales Handy, habe ich mir die Nummer abgeschrieben und habe dann bei dieser Sprecheragentur angerufen und habe der auf die Mailbox gequatscht. 2 Minuten ohne Punkt und Komma.
Hier sind meine Demos.
Ja, so nee. Ich habe halt gesagt so, ich sag, oh, okay, ich rufe jetzt nach 19 Uhr an. Hätte ich mir auch denken können, dass ihr gar nicht mehr da seid. Aber ich habe jetzt irgendwie ihre CD hier gesehen, bla bla bla. Und ich würde mich freuen, wenn sie mich zum Casting einladen würden. Und habt ihr dann wirklich ohne Punkt und Komma 2 Minuten auf die Mailbox gequatscht. Und das fand die so lustig, dass die mich dann am nächsten Tag direkt zurückgerufen hatte und mich dann zum Casting eingeladen hat auch. Und dann hat es auch geklappt und ich war dann irgendwie bei Marina Schramm für 10 Jahre in der Agentur.
Das war dann wahrscheinlich nicht so eine riesengroße Agentur, wie man das so heutzutage aus dem Internet kennt, mit diesen Sprecherbörsen, mit wir haben schon 500 Natives, Dankeschön.
Nee, das ist eine relativ, also das
eine Handvoll.
Genau, das hat eine Handvoll handverlesene Sprecher sozusagen, ich weiß nicht, so 10, 15 Mädels, 10, 15 Jungs oder so. Und das war für mich damals irgendwie ein total guter Einstieg, weil, also klar, du kannst ja, ne, du kannst einigermaßen sprechen und denkst, du kriegst das irgendwie hin, aber dann fragt man sich ja immer so, okay, wo rufe ich denn jetzt an? Klar, ich kann jetzt irgendwie bei Google eingeben, Tonstudios in Berlin und dann rufe ich die alle an. Das ist übrigens auch ein Tipp, den ich jedem Sprecher oder jeder Sprecherin gebe, wenn die fragen, wie soll ich denn anfangen? Ich sage, ey, ja, ruf bei den Tonstudios an und sag, hallo. Mhm.
Kann ich mal vorbeikommen?
Genau, ich bin Lieschen Müller und ich bin Sprecherin und ich fange jetzt gerade irgendwie an und so. Macht ihr Tonaufnahmen? Habt ihr eine eigene Kartei? Kann ich mal vorbeikommen oder kann ich euch was schicken? Da habe ich noch nie erlebt, dass einer gesagt hat, oh ey, Mann, ey, quatsch mich doch jetzt nicht am Telefon voll. Nein, wir brauchen keine Demos. Die Leute sind immer total nett und sagen dann entweder halt so, ja, wir suchen eigentlich gerade nicht oder so, aber schick doch mal gerne ein paar Samples vorbei.
Darf ich noch einen Schritt zurückgehen, nochmal ganz kurz zur Schauspielschule. Während du auf der Schauspielschule Schauspielen gelernt hast. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Warum bist du überhaupt nicht auf die Schauspielschule gegangen? Wolltest du tatsächlich auch ins Sprechen gehen? Oder
nee, ich war scheiße in Mathe.
Ah ja, ja, guck mal, ich auch.
Ich wollte eigentlich Top-Manager werden, irgendwie. So High-Class-Top-Manager in der Wirtschaft, aber ich war immer so schlecht in Mathe und Wirtschaftswissenschaft. Nein, klar, ich hatte schon irgendwie ein bisschen Blut geleckt, irgendwie schon zu Schulzeiten und war dann irgendwie, also ich bin gebürtiger Bochumer und habe dann am Schauspielhaus in Bochum als Statist gearbeitet, gleichzeitig aber auch in der Technik. Das war immer total abgefahren, das war immer lustig, weil die Techniker, das sind halt so gestandene Ur-Bochumer, so Arbeiter eben. Und wenn die sich über die Künstler und über die Schauspieler unterhalten, ist es halt irgendwie arschwitzig, ne? Weil es ist natürlich, sind das völlig unterschiedliche Welten. Mhm. Und ich war dann in beiden so ein bisschen zu Hause. Also ich bin ja, ich bin halt auch irgendwie Ruhrpott-Arbeiterkind und konnte dann mit den Technikern, da hatte ich viel mehr Anknüpfungspunkte als an diese Künstlerszene, ne? Das war mir damals halt irgendwie auch total fremd. Aber ich fand es halt erstmal total geil, auf der Bühne zu stehen, in geilen Kostümen und dann schöne Sachen zu spielen und solche geilen Texte sagen zu dürfen. Und dann dachte ich so, das macht so, selbst als Statist bei diesen Sachen dabei zu sein, bei Proben zuzugucken und so, das hat mir so viel Spaß gemacht, das hat mich irgendwie, ja, so bewegt, dass ich dachte, das will ich auch machen, das will ich hauptberuflich machen. Und dann habe ich die Schauspieler, die da gespielt haben, eben auch gefragt, so, ey, was muss ich denn machen, um das hier zu machen, was ihr macht? Ja, muss auf eine Schauspielschule gehen. Ich sag, alles klar, mache ich. Gehe ich jetzt auf die Schauspielschule. Und die so, ja, ganz so leicht ist das nicht, weil da bewerben sich mehrere hundert oder manchmal über 1000 Leute. Und die nehmen aber nur 10. Und dann dachte ich so, scheiße. Ich sag, ja, aber dann, was mache ich denn jetzt, dass ich zu den 10 gehöre, die da genommen werden? Und dann haben sie gesagt, ja, dann musst du halt irgendwie deine Monologe ordentlich vorbereiten und so. Und dachte ich so, ja, alles klar, kriege ich irgendwie hin. Ein paar gelbe Reklamhefte gekauft, Text auswendig gelernt. Und dann bin ich da irgendwie hingefahren und hab kolossal versagt. So, ich stand dann irgendwie, mein erstes Vorsprechen war in einer Volkwangschule in Essen. Und ich stand da auf der Bühne, ich hatte so leidlich den Text gelernt, irgendwie auch nicht so perfekt, wie man es eigentlich hätte machen müssen.
Erinnert mich an meine theoretische Fahrprüfung damals, wo ich dachte, ach komm ey, ich kann die Schilder alle lesen, ich gehe jetzt einfach hin, kreuz ein bisschen was an, fahre nicht in die falsche Richtung und bei 30 fährst du 30, zack, direkt 20 Fehlerpunkte bei 12 Fragen.
Ja geil. Oder so. Richtig so, ja, und so kolossal bin ich irgendwie bei der Schauspielschulprüfung, bei dem Vorsprechen irgendwie gescheitert. Ich habe den Text halt gelernt, weil ich dachte, okay, man muss jetzt irgendwie groß gestikulieren und ein bisschen rumschreien, das finde ich wahrscheinlich cool, dass die hören, du kannst schreien, du hast eine coole Stimme und so weiter und dann klappt das schon. Ja, dann stand ich da und habe nach 3 Sätzen hatte ich einen Blackout, wusste überhaupt nicht mehr, was ich sagen sollte, also mir zitterten die Knie, also wirklich literally, ich hatte richtig zitternde Knie und der Typ dann so, der eine Professor so, ja, nicht so schlimm, dann machen Sie mal die nächste Rolle und ich dachte, fuck, die anderen zwei habe ich noch schlechter vorbereitet, ich kann eigentlich nur die erste ganz gut. Ja, dann haben die mich halt irgendwie das da ein bisschen spielen lassen und so. Und dann meinte der halt so, ja, ganz ehrlich, ich würde mir an ihrer Stelle einen anderen Beruf suchen. Das ist nichts für sie. Und ich war natürlich am Boden zerstört und dachte, so eine Scheiße. 2 Wochen später war ich in Bochum auf der Schauspielschule. Dann war ich irgendwie besser vorbereitet. Und der hat mir dann auch ein ganz positives Feedback gegeben. Die meinten dann halt so, ja, junger Mann, sie haben gute Anlagen, ja, guter Körper, gute Stimme, aber sie müssen erstmal spielen lernen. Und ich so, hä? Deswegen bin ich doch hier. Schauspielschule Bochum steht da draußen auf dem Schild. Wenn ich es könnte, wäre ich doch nicht hier. Und die Frauen dann so, ach, ist der süß, oder? Ja, aber sie sind ja noch jung, kommen sie mal nächstes Jahr nochmal wieder. Ich sage, boah, da muss ich ein ganzes Jahr warten.
So, ja. Vor allem wusstest du ja nicht, was du besser machen sollst in der Zeit.
Nein, natürlich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Da meinte sie, sie müssen sich halt mal mehr mit der Rolle beschäftigen. Ne? Also einfach nur Text auswendig lernen und irgendwie hier über die Bühne eiern, reicht nicht. Okay, und so. Und dann habe ich mir ein bisschen Hilfe geholt und hatte dann, es war ganz lustig, Armin Rohde, den man ja kennt, der war damals am Schauspielhaus Bochum engagiert und ich war irgendwie Statist bei der Drei-Groschen-Oper, da hat er Mackie Messer gespielt, die Hauptrolle. Und da habe ich ihn halt irgendwann mal angehauen. Ich sag, Armin, kannst du mal drauf gucken? Kannst du dir das mal angucken, was ich da mache und mir dann sagen? Und man so, ja, klar, machen wir. Dann haben wir aber nie einen Termin gefunden, hatten irgendwie nie Zeit. Und dann einen Tag vor meinem nächsten Vorsprechen habe ich ihn dann angerufen. Ich sag, Armin, ey, ich habe morgen das Vorsprechen, was mache ich denn jetzt? Er war so, ja, warte, komm, ey, gib mal Text, was machst du denn da? Ja, hier, Leons aus Leons und Lena. Ja, mach mal die ersten Zeilen. Ja, dies und jenes. Ja, pass auf. Dann sagst du das und dann machst du das so und so. Und dann hat er mir wirklich so Telefon-Schauspielunterricht.
Crashkurs,
Telefon-Schauspielunterricht. Und ich bin dann auch an der Schauspielschule in die zweite Runde gekommen, aber weiter dann auch nicht. So. Und dann habe ich aber halt immer weiter und immer weiter vorgesprochen.
Du hättest sagen sollen, du bist der Schützling von Armin Rohde.
Ja, es hätte die, glaube ich, einen Scheiß interessiert. So, okay. Ich weiß gar nicht, ob die das nicht vielleicht dann sogar eher noch uncool gefunden hätten. Weil die sagen halt immer so, arbeiten Sie Ihre Rollen auf keinen Fall mit irgendwelchen Schauspielern oder holen Sie sich auf keinen, also Tipps kannst du dir holen, aber du sollst die Rollen nicht mit einem Profi erarbeiten.
Weil du sonst deren Stempel schon drauf
hast. Ja, genau, die wollen halt pur das sehen und das hören, was du da irgendwie machst, was du da kannst. So. Und dann habe ich das halt irgendwie gemacht, habe meine Rollen erarbeitet und dann habe ich in Hannover, durfte man zugucken. Also du wurdest in Gruppen eingeteilt, immer so 8 bis 10 Leute und dann konntest du gucken, was die anderen spielen. Und nachdem der Dritte irgendwie gespielt hatte, habe ich mir überlegt, ich packe jetzt irgendwie heimlich meine Tasche und schleiche mich zur Tür und sag, ich muss mal auf Toilette und verpiss mich. Weil das war so geil, was da einige Leute gespielt haben, wo ich dachte, Alter, was machen die hier? Warum wollen die noch auf die Schauspielschule? Das war halt irgendwie aus meiner Perspektive damals 3 Klassen über dem, was ich jetzt hier gerade abliefere. Hab's dann halt trotzdem gemacht und so, es lief dann auch ganz gut, aber da habe ich dann zum ersten Mal gesehen, okay, die haben das wirklich bis ins letzte Detail ausgearbeitet, da ist gar nichts dem Zufall überlassen. Kann oder so irgendwie gut oder schlecht sein, keine Ahnung. Ich war dann auch immer so sehr nervös, damit hatte ich dann irgendwie auch zu kämpfen. Und genommen wurde ich dann in Stuttgart, ich habe die Nacht vorher...
Aber trotz deines Blicks hinter die Kulissen bist du dann trotzdem in Anführungsstrichen so naiv da dran gegangen, ja?
Ja, was heißt naiv? Ich wusste ja, dass man es irgendwie ordentlich vorbereiten sollte, aber ich wusste auch nicht, dass es so perfekt sein muss, wie dann einige Leute vorbereitet waren.
Gut, gerade für so ein Vorsprechen, da suchst du natürlich den Feinschliff des Feinschliffs drauf.
Genau, so, und dann ist es aber ja auch so, was die halt wollen ist, du kannst das ja noch so toll erarbeitet haben, die Frage ist ja auch, wie funktionierst du dann in der Arbeit? So, die geben ja dann auch Vorgaben oder stellen dir irgendwelche Aufgaben.
Du hast dann was Schönes vorbereitet und denkst, und dann mache ich das, dann mache ich das und dann rufen die plötzlich an. So, und jetzt stellen Sie sich vor, es regnet in den Strömen, Sie haben keinen Schirm dabei.
So ist es.
Spielen
genau.
Sie Szenen aber
ja,
von
genau so
Cäsar
ist es.
Weiter.
Können Sie in irgendeinen Dialekt, wo kommen Sie her? Bochum, ne? Können Sie Ruhrpott? Ja, dann machen Sie das jetzt mal mit Regen, irgendwie keinen Schirm, klatschnass. Die Freundin ist nicht gekommen und im Ruhrpott-Dialekt.
Und Sie müssen dringend kacken.
Genau, ja, solche Sachen kommen dann eben. Und darauf muss man dann reagieren können irgendwie. Aber wie gesagt, ich war dann immer arschnervös und so und dann war... die Story glaubt mir immer keiner, aber es ist wirklich genauso gewesen. Eröffnungsspiel Deutschland-Bulgarien 1994, Weltmeisterschaft. Am Tag später hatte ich das Vorsprechen. Dann dachte ich mir so, okay, du fährst jetzt nach Stuttgart, guckst irgendwo in der Kneipe das Spiel, trinkst eine Cola oder ein Wasser, dann fährst du in die Jugendherberge und pennst da und dann fährst du morgens irgendwie schön frisch zum Vorsprechen. Alles klar, ich irgendwie durch die Fußgängerzone gelaufen, dann irgendwie Leute gefragt, so, ey, wo kann ich denn hier das Spiel gucken? Wo gibt's denn irgendwie eine coole Kneipe, wo ich mir das Spiel irgendwie angucken kann? Ja, hier, Irish Pub sowieso. Alles klar, ich den Irish Pub gefunden, rein in den Irish Pub, mir eine Cola bestellt und dann kam ich halt mit so ein paar Leuten da ins Gespräch, mit ein paar Schwaben und dann so, hey, trinkst du einen Tequila mit? Und ich sag, ach komm, einen kann ich ja. So, zack, dann dachte ich, Tequila trinkst jetzt auch keine Cola, ist komm, noch ein Weizen. Ja, wie es dann irgendwie lief, irgendwie schön irgendwie mit den Leuten unterhalten und gesoffen bis 4 Uhr morgens. Und dann bin ich wirklich sturzbetrunken um 4 Uhr morgens mit meinem Auto noch bis zur Schauspielschule gefahren. Ich bin mitten auf der Straße ausgestiegen, um nach dem Weg zu fragen. Das kannst du gar keinem mehr erzählen. Das ist wirklich unfassbar. Und dann bin ich halt irgendwie sturzbesoffen mit meiner Karre bis vor die Schule gefahren, habe mich auf die Rückbank gelegt, habe noch 3 Stunden gepennt und bin dann völlig verkatert und noch leicht angeschickert irgendwie in die Schule. Kam dann schon zu spät zur Vorbesprechung. Mega peinlich, die saßen da schon alle und der Direktor so, wer am Theater 2 Minuten zu spät kommt, wird gehängt. Und ich so, ja, sorry, tut mir leid, ich habe den Raum nicht gefunden. Und meinte so, ja, ist okay, setz dich mal hin. Dann habe ich mich da hingesetzt, total kleinlaut und dachte dann so, fuck man, ey, du bist 470 Kilometer von Bochum nach Stuttgart gefahren und hast jetzt irgendwie hier einen gesoffen. Aber dadurch war ich halt dann irgendwie total entspannt, hab mir dann Kaffee getrunken, ein Brötchen gegessen. Als ich dann dran war, war ich irgendwie mega entspannt, weil ich dachte, komm, du hast jetzt sowieso nichts mehr zu verlieren, du spielst jetzt dein Zeug hier runter und sowieso egal. Und dann fährst du nach Hause und kannst dich schön irgendwie drüber schwarz ärgern, dass du so unprofessionell dich hier abgeschossen hast gestern. Was war? Ich war irgendwie tiefenentspannt, hab mir schön Zeit gelassen und so und zack, war ich in der 2. Runde. Wo ich dachte, wie geil ist das denn? 2. Runde gemacht, dann am Nachmittag und dann meinten die so, ja, es war heute Morgen von der Energie, war es heute Morgen ein bisschen besser, aber wir fanden es immer noch sehr gut und würden dich jetzt nächsten Donnerstag um 9 Uhr hier zur Endrunde einladen. Das ist dann die Endauswahl, ja? Von den letzten 20, die dann übergeblieben sind, stellen wir dann die Klasse zusammen. So, da habe ich mich natürlich...
Und du hast gesagt, wo ist das Lokal? Ich muss wieder
genau
in dieses Lokal.
Ich habe halt gesagt, so Jungs, ich schieße mich erstmal wieder ab.
Groggy, activaten Groggy Markus.
Genau, maximal 3 Stunden Schlaf und gib ihm so. Nein, ich habe tatsächlich wenig geschlafen, aber weil ich natürlich so aufgeregt war. Und da hat es dann halt geklappt so. Und dann war ich aufgenommen und habe gedacht so, boah, Lotto gewinnen, ne? Mega.
Ist das eine staatliche Schule?
Genau, es war eine staatliche Schule. Und deswegen waren halt irgendwie, es haben irgendwie keine Ahnung... Knapp 900 Leute hatten sich da irgendwie angemeldet. Die werden ja dann auch alle eingeladen. Alle 900 dürfen dann vorsprechen. Und dann wird halt ausgesiebt im Rundenverfahren. Ja, und dann hatte ich diesen Ausbildungsplatz an einer staatlichen Schule. Und das war dann wie, wie Weihnachten und Silvester. Also Weihnachten, Silvester vor allen Dingen. Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Ey, das war wie Silvester und Karfreitag auf einen Tag für mich.
Komm, ich schmeiß noch an alle Heiligen rein.
Ja, sicher. So, und dann, ja, ne? 4 Jahre Schauspielschule, die ersten 3 Monate denkst du halt irgendwie, du bist Gott, du kannst alles. Und dann wirst du aber auch wieder so ein bisschen runtergekauft.
Meinst du, ja? Also ich hätte gedacht, dass es eigentlich, oder ich habe es in Erinnerung, dass es eher anders ist. Weil du kommst da hin und denkst, okay, ich bin genommen worden, ich habe es geschafft. Und dann wird dir erstmal bewusst gemacht, wie viel du falsch machst. Was für Sprachfehler du hast.
Ja,
was
klar,
für Gehfehler
klar,
du hast.
Das ist auch so, aber ich habe halt 13 Vorsprechen gemacht. Ich war in 13 staatlichen Schulen, an einigen sogar doppelt, in Essen und Bochum, weil Heimat und so weiter. Und als es dann endlich geklappt hat, weißt du das natürlich auch zu schätzen. Und ich wusste damals dann auch schon, wie begehrt diese Plätze an einer staatlichen Schule sind. Ich habe ja auch einige Leute dann wieder getroffen. Weißt du, das ist, man trifft sich ja dann auch wieder. Das sind dann so, das ist immer die gleiche Gemeinde, die dann irgendwie rumreist und die Schulen abklappert.
Mhm.
Und diese Strapazen auf sich nimmt und durch ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz irgendwie fährt. Wobei ich war, in Österreich und der Schweiz war ich nie. Ich habe nur die deutschen Schulen abgeklappert. München war ich auch nicht, weil die damals schon irgendwie Geld haben wollten. Inzwischen ist es Usus, dass die alle irgendwie Geld nehmen, aber damals, außer München, waren die anderen alle kostenlos. Da habe ich mir München schon geklemmt. Fand den Dialekt eh scheiße, wollte nicht noch nach Bayern. So, und dann, ja, wusste ich das natürlich zu schätzen, aber dann wusstest du, okay, du hast einen Platz in einer staatlichen Schule. Was die Dozenten sagen, ist das eine, aber klar, du konntest erstmal sagen so, ey, hier, ich bin aufgenommen. So. Genau.
Ja,
und dann reißt es natürlich aber auch ein. Ich meine, dann ist es ja Alltagsgeschäft. Du gehst jeden Morgen zur Schule und dann hast du halt irgendwie Training und Sprechunterricht und Improvisation und hast dann auch gar keine Zeit für andere Dinge und die kochen dich natürlich dann auch wieder ein bisschen runter. Da ist dann nichts mit irgendwelchen Starlöhren. Also ich hatte viel größere Fresse, als ich auf die Schule kam, als dann hinterher, so.
Ja, aber das ist ja schon gesund, ne? Das ist ja schon,
ja, total,
besser,
klar,
als wenn du sonst von der Schauspielschule, ja, kommst und denkst, oh, ja, und jetzt her mit euren Angeboten.
Ja,
wer
also,
will mich?
Genau, also ich hatte, also große Fresse im Sinne von, ich hatte jetzt nicht so eine Ehrfurcht oder so, ne? Das ist vielleicht eher so, ich war jetzt nicht so, dass ich da hingekommen bin und dachte so, ich kann das alles schon. Ganz im Gegenteil, ich dachte so, ich kann eigentlich gar nichts, aber ich war halt so, ne, Ruhrpott, große Schnauze und so. Aber dann, genau, wirst du irgendwie auf deine Defizite runtergebrochen und denkst dann erstmal so, stehst dann irgendwie auf der Bühne und denkst so, ich kann gar nichts, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht sprechen, ich habe keine Ahnung von dieser Literatur, ich bin zu blöd für alles, ich krieg das hier voll nicht hin.
Und das Engagement in Wien, was du dann bekommen hast direkt danach, war das ein Glücksfall oder war das das auch, was du dann wolltest? Hast du dich darüber gefreut oder war das die einzige Option dann für dich,
nee,
wenn du so schüchtern von der Schauspielschule runtergesprungen bist?
Ja, nee, ich wollte gerne ins Theater. Das war damals irgendwie, ne, erklärtes Ziel. Aber dass es das Burgtheater Wien wird, hatte ich nicht auf dem Schirm. Das war halt eine glückliche Fügung. Deswegen, weil der Chefdramaturg vom Burgtheater, der Hermann Beil, der hatte eine Lesung in Stuttgart. Und unser Direktor war ein alter Weggefährte von ihm. Die waren mal irgendwie ein paar Jahre, ich glaube, in Frankfurt zusammen am Theater. Und der hat ihn dann angerufen und hat gesagt, Felix, ich bin nächste Woche in Stuttgart, kann ich mir deinen Abschlussjahrgang angucken? Wir brauchen ein paar junge Leute für eine neue Produktion hier bei uns am Haus. Ja, dann kamen wir alle ins Büro. Unser Direktor meinte so, für euch beginnt jetzt der Ernst des Lebens. Der Hermann Beil vom Burgtheater Wien kommt vorbei, der sucht Leute für eine Produktion. Wir natürlich alles sofort, wie die aufgeschreckten Hühner, wie bescheuert unsere Monologe geprobt. Ja, es war natürlich ganz schlimm. Und dann haben wir alle acht halt, wir waren vier Jungs, vier Mädels, haben wir dann irgendwie vorgesprochen. Und dann merkte man schon bei der Besprechung, er hat sich am meisten mit noch einem Kommiliton von mir und mir unterhalten, hat uns so ein paar Fragen gestellt und wo wir dann natürlich schon dachten so, oh cool, irgendwas an uns interessiert ihn oder so und dann haben wir aber erstmal wochenlang gar nichts mehr von ihm gehört. Dann waren wir in Zürich auf dem Schauspielschultreffen, also es gibt einmal im Jahr treffen sich alle staatlichen Schauspielschulen, da gibt es dann so ein Schauspielschultreffen, wo alle irgendwie was spielen auch, so jeden Abend drei Stücke, gekürzt auf eine Stunde und so und dann natürlich eigentlich eine Woche Party, ne, ist eine Woche Besäufnis logischerweise, alle in irgendeiner Stadt, alle irgendwo im Hotel und so und es war irgendwie schon eine sehr geile Zeit. Dann komme ich nachmittags ins Hotel und dann sagt die Rezeptionistin zu mir, Sie sind der Herr Hase, oder? Ich sag, ja, es gab einen Anruf für Sie, eine Frau.
Es hat einen Anruf gegeben.
Eine Frau Dehle vom Burgtheater, Sie sollen bitte zurückrufen. Und ich so, mit dem Zettel zittern aufs Zimmer. Dann habe ich die zurückgerufen und meinte so, ja, können Sie morgen zum Vorsprechen vorbeikommen? Und ich so, morgen ist Samstag. Ja, sagte der Regisseur, ist jetzt halt irgendwie nur dieses Wochenende in der Stadt und der wird sich gerne irgendwie so ein paar Leute dann angucken. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Und ich so, doch, doch. Sie meinte so, ne? Sie können sich irgendwie einen Zug buchen, wir zahlen das alles, nehmen Sie sich irgendeinen Zug, scheißegal. Wäre super, wenn Sie morgen um 11 hier sein könnten. Und ich so, alles klar. Von Zürich nach Wien einen Nachtzug gebucht, keine Sekunde geschlafen. Komm in Wien an, wen sehe ich als erstes? Mein Kumpel. Und wir so, ey, Alter! So, abgeklatscht und so. Und dann haben wir halt irgendwie beide vorgesprochen und sind dann auch beide genommen worden. Und
ach,
das war schon irgendwie mega, es war ein mega Zufall einfach.
Klasse.
Dass es da so diese Connection gab. Ich wäre auch an jedes andere Theater gegangen, aber hey, warum nicht Wien? So mega coole Stadt. Ich bin auch noch in Schilling bezahlt worden. Ich hatte dann irgendwie ein Anfangsgeld von 27.000 Schilling. Oder nee, stimmt nicht, 21.000. 3.000 Mark, ja, durch 7, genau, 3 mal 7, 21. 21.000 Schilling habe ich im Monat verdient.
This means nothing to me, weil, wie gesagt, ich bin schlecht in Mathe. Bis ich das jetzt umgerechnet habe, ist der Podcast vorbei. Deswegen, aber ich sag mal, wow,
ja,
das klingt viel.
Genau, es klang immer viel. So, Spielgeld, so 21.000.
Und dann hat es dich irgendwann nach Berlin verschlagen, wie du gerade sagtest, für diesen Synchron-Workshop aber tatsächlich nur? Oder weil du auch dort hingezogen bist?
Ja, ich war halt irgendwie dann nach den 2 Jahren Wien, war ich 2 Jahre in Gießen und dann habe ich halt gedacht so, okay, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? So, will ich irgendwie die ganze Zeit nur irgendwo am Stadttheater rumspielen und so? Und ich habe immer schon gerne mit Sprache gearbeitet, auch gerne mit Mikrofon und so. Und dann habe ich mich halt auch so an diese Sachen erinnert mit SDR und dann kam diese Videospielgeschichte dazu und dann kam halt auch irgendwie noch ein paar weitere Studios dazu. Dann habe ich aber auch so eher den Traum gehabt, ich möchte jetzt gerne auch mal irgendwie Fernsehen machen. Ich will jetzt mal Filmstar werden. Und wo geht man dann halt hin? Nach Berlin natürlich. Dann habe ich mein Engagement gekündigt und bin halt irgendwie so nackt nach Berlin so. Und habe dann in Neukölln gewohnt und dachte erstmal so, was machst du jetzt? Dann habe ich halt die ganzen Schauspielagenturen angerufen und mich bei Castern beworben und Fotos und Videos, was man halt so macht. Und wusste aber dann natürlich auch so, Berlin ist so die Synchronhauptstadt. Und dann habe ich mich halt auch gefragt, wie kommst du da jetzt rein? Und dann gab es halt diesen Synchron-Workshop, den mir dann Leute auch empfohlen haben. Und ich war in der Zeit dann auch direkt arbeitslos gemeldet. Und dann hat das Arbeitsamt diesen Kurs bezahlt, wo ich dachte, mega, wenn das Arbeitsamt Neukölln mir diesen Kurs bezahlt, mache ich natürlich diesen super coolen Synchron-Workshop. Und das war dann auch total abgefahren, weil Neukölln hat's bezahlt, Friedrichshain nicht. Also ich habe dann da Leute kennengelernt, die dann meinten so, was? Mein Arbeitsamt hat gesagt, ja, nee, und der nächste irgendwie nur anteilig und so. Aber gut, ich hatte diesen Synchron-Workshop. Und danach habe ich dann halt die ganzen Synchronstudios in Berlin auch abgeklappert. Ich habe die dann alle angerufen und bin dann überall hingefahren, habe meine Unterlagen vorbeigebracht, damals auch noch eine CD. Und dann gab's halt, je nachdem, ne, manche meinten so, ja, wir probieren vielleicht dann mal irgendwie sie aus als Ensemblesprecher, von einigen hast dann halt nie wieder was gehört, andere haben mich dann irgendwie sofort gebucht und so und dann kam immer ein bisschen mehr Gemasse und dann habe ich so die ersten Rollen bekommen und dann war es aber immer noch so, ich konnte davon nicht leben, ne, das war zu wenig Geld, als dass ich davon leben konnte. Es gab mal hier und da einen Job und es wurde auch immer mehr, aber zu wenig Studios zu der Zeit und zu wenig Geld unterm Strich. Und dann bekam ich das Angebot, fest ans Theater Aachen zu gehen. Und dann dachte ich damals halt so, ja, besser irgendwie den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und bin dann halt irgendwie, weil ich auch wieder Bock hatte, Theater zu spielen. Also ich hatte auch in Berlin immer wieder Theater gespielt, hab gastiert. Hab dann aber so mich dann doch wieder für die Bühne entschieden und nicht fürs Mikrofon.
Hattest du denn auch gedreht zwischendurch?
Ja, aber wenig. Mhm. Wenig. Also das war ganz lustig, wo ich dann irgendwie da ankam bei der ZAV in Berlin, wo man sich dann vorstellt, also die ZAV ist, für die, die das vielleicht nicht wissen, ist so das sozusagen das Arbeitsamt für Schauspieler. Es gibt dann so eine eigene Abteilung, die halt so Schauspieler vermitteln. Und sie meinte dann so, ja, so, was machen Sie denn jetzt hier in Berlin? Ich so, ja, ich dachte, ich bin jetzt mal in Berlin und versuche mal ein bisschen zu drehen fürs Fernsehen. Ja, vergessen Sie das. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Sie müssen fest ans Theater, das muss Ihr Standbein bleiben. Sagt sie nichts gegen Sie persönlich, aber ich hatte heute Morgen hier schon 10 Leute im Büro sitzen, die alle schon fett gedreht haben. Die haben gerade alle nichts zu tun. Es gibt nicht genug Arbeit. Wir haben so viele Schauspieler und es wird so wenig gedreht, sie müssen ans Theater. Und dann war ich ja erstmal völlig desillusioniert und bin dann irgendwie total niedergeschlagen nach Hause gefahren, hab den ganzen Tag die Siedler gespielt, Kaffee getrunken und eine Zigarette nach der anderen geraucht und war total frustriert und dachte so, eine Scheiße, jetzt wohne ich hier in Berlin und es geht irgendwie nichts und so.
Das Nachbardorf in Siedler greift mich auch schon wieder an.
Genau so war's. Und dann war der Tag auch schon gegessen so. Nee, und ich hab, also Theater lief immer irgendwie, ohne dass ich mich da groß drum bemüht hätte, das lief immer irgendwie. Ich hatte immer irgendwelche Engagements. Man wird da auch weitergereicht. Man kennt ja dann auch irgendwie den einen oder anderen Regisseur, eine Regisseurin und dann gab's immer irgendwie auch Engagements. Aber das hat mir dann auch irgendwie nicht so richtig gereicht. So. Aber das Gute war, Theater, Aachen war ja dann schon wieder relativ nah zu Köln und ich hatte dann auch wieder Bock zu sprechen und dann habe ich halt von Aachen aus die ganzen Kölner Studios angerufen und mich da beworben und bin dann zum Synchronisieren auch immer wieder hier nach Köln gefahren und immer gependelt und so und das wurde dann immer mehr und ich hatte dann auch echt schon Zeitprobleme und bin dann zu spät zu Proben gekommen und so, das war dann auch nicht so ganz geil. Und dann war das Engagement in Aachen vorbei und ich habe dann am Theater meine jetzige Frau kennengelernt, die da als Opernsängerin engagiert war und wir haben überlegt, was machen wir denn jetzt, wo gehen wir hin? Und dann haben wir uns halt überlegt, ja, Bock, also ich finde Berlin als Stadt nicht so richtig geil, ich finde Berlin ist eine richtige Kackstadt. Sorry, liebe Berliner, ich weiß, ihr seht das anders, ihr feiert Berlin, aber ihr braucht halt auch jedes Mal eine Stunde, um aus der Stadt rauszukommen, damit ihr mal einen Baum seht.
Aber wie viele Berliner, die du jetzt als Berliner tituliert hast, sind auch wirklich Berliner?
Ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht so viele. Ja,
wahrscheinlich nicht.
So, aber die Berliner, für die ist natürlich Berlin die Weltstadt und Hauptstadt, nichts geht über Berlin. Nein, es ist ja auch, ich finde Berlin jetzt nicht uncool oder so, ich würde jetzt auch nicht unbedingt nochmal gerne wohnen wollen, es ist halt nicht meine Stadt. Und da ich ja Bochumer bin und meine Eltern dann auch schon so ein fortgeschrittenes Alter hatte, wo ich dann dachte, es ist vielleicht auch ganz gut, ein bisschen in der Nähe zu bleiben, ist es dann halt Köln geworden. Und sind wir nach Köln gezogen. Und dann hat sich das halt so ergeben, dass tatsächlich, ohne dass ich das forciert hätte, aber irgendwann habe ich dann mehr gesprochen als Theater gespielt. So, und habe dann eben auch festgestellt, ich verdiene mit dem Sprechen mehr Geld als mit 14 Stunden am Tag Theater spielen. Was mache ich hier eigentlich?
Ja, so. Ich komme immer zu spät zum Theater.
Genau, und beim Sprechen bin ich pünktlich.
Nee, ist richtig.
Dann bin ich dabei geblieben.
Und dann hat irgendwann das Theater so weit abgedroppt, dass es, spielst du derzeit auch noch Theater?
Nee, gar nicht. Ne? Keine Zeit und auch kein Bock, ehrlich gesagt. Also tatsächlich, ne, ich bin jetzt in der luxuriösen Situation, dass ich vom Sprechen leben kann und ich muss kein Theaterengagement annehmen, wenn ich da nicht total Bock drauf habe. Mhm. So. Und ich habe dann, das war ganz nett, ich habe mich mit dem Intendanten aus Wuppertal getroffen, der mich aus Aachen kannte, weil er mich da gesehen hat in mehreren
Wann sind Stunden. Wir denn jetzt ungefähr?
Zeitlich. Jahr? So. Das war, wir sind nach Köln, ich war in Aachen von 2005 bis 2009. Ende 2009 sind wir nach Köln gezogen. Mhm. Und dann hat mich aus heiterem Himmel der Intendant vom Wuppertaler Schauspielhaus angerufen und der meinte dann so, ey, bei mir werden gerade 2 Vakanzen frei, hast du Bock? Fest ins Ensemble zu kommen. Und ich so, ratter, mit meiner Frau gesprochen. So, ich so, was machen wir denn? Ich nach Wuppertal ziehen war irgendwie keine Option und so. Und da habe ich gesagt, pass auf, Christian, wenn ich mir was wünschen darf, ist, ich würde total gerne bei dir spielen, ich habe total Bock, aber können wir einen Vertrag machen, dass ich nicht die volle Spielzeit da bin? Mir würden 3 Stücke pro Spielzeit reichen. 3, maximal 4 und kein Kinderstück, wenn es geht. Weil das nicht, dass ich keine Kinder mögen würde oder so. Ich habe super viel Kindertheater gespielt, ich mag das auch gerne, aber Kinderstück spielen heißt dann in der Vorweihnachtszeit bist du dann halt 30, 40 Tage komplett jeden Tag, ne? 2 ja. Kindervorstellungen und so, das ist irgendwie nervenaufreibend.
Und wenn
so.
Du in der Spielzeit quasi in jedes Stück eingesetzt werden könntest, dann hast du ja gar keine Zeit.
Nee, du bist durch.
Du spielst abends und vormittags probst du.
Genau. Was ja auch viele Leute nicht wissen, die dann immer sagen, die sind Schauspieler, das machen sie den tagsüber.
Ja, genau.
Ich sage immer so, ja, ich schlafe meinen Rausch aus, ziehe mir eine Nase, eier dann ins Theater und arbeite abends wieder und dann gehe ich wieder feiern
und applaudieren saufen. Die Leute und dann gehe ich nach Hause.
Genau, und dann gehe ich wieder saufen. Nein, du probst halt, du musst ja 4 Stunden morgens proben, 4 Stunden abends proben oder du spielst so und du bist halt irgendwie dauerbeschäftigt. Die 4 Stunden, die du dann frei hast, zwischen 14 und 18 Uhr, kannst du sprechen gehen. Habe ich dann auch in Wuppertal gemacht. Ich bin dann in der Mittagspause entweder nach Köln oder Düsseldorf zum Sprechen gefahren. Nicht jeden Tag, aber häufig genug so. Dann. Und das war aber cool. Christian hat sich darauf eingelassen. Er meinte, pass auf, ich habe hier noch einen Schauspieler, der einen ähnlichen Wunsch hat. Dann teilt ihr euch sozusagen die Vakanz.
Der sieht doch so aus wie du.
Der sieht so aus. Ja, das ist der Jochen Langer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Jochen Langer, auch ein Sprecherkollege. Wir zwei haben dann sozusagen jeweils uns die Sachen geteilt. Er hat 3 Stücke gespielt, ich habe 3 Stücke gespielt. Und das war super. Weil ich habe schön Theater gespielt, hatte aber jetzt nicht den Stress, dass ich von einer Produktion in die nächste gestürzt bin. Und ich habe mich dann eben auch dazu entschieden, natürlich nicht nach Wuppertal zu ziehen, sondern die Kölner wissen das, wenn du hier eine coole Wohnung hast, gibst du die auf gar keinen Fall auf. Und wir hatten eine sehr schöne Wohnung in Lindenthal.
Ja, auch bezahlbar.
Schönes Fädel, ne? Genau, schönes Fädel und bezahlbar und Balkon mit Blick ins Grüne und so. Auf gar keinen Fall haben wir diese Wohnung aufgegeben. Und dann bin ich halt gependelt so. Bin dann jeden Tag von Köln nach Wuppertal gefahren, was keinen Spaß gemacht hat, aber...
Das war's wert.
Das war's wert. Genau.
Und deine Frau ist Opernsängerin, hast du gesagt, ja? Mhm. Das heißt, ihr seid jetzt komplett die Künstlerfamilie. So
genau, ja? Genau. Ich hoffe, meine Tochter macht irgendwas anderes. Also, die soll Tierärztin werden oder Anwältin am besten oder Zahnärztin.
Warum? Weil du sie verschonen willst vom Arbeitsdruck oder?
Nein, ach du, die wird machen können, was sie will. Das Lustige ist, die spricht jetzt schon total viel. Also inzwischen ist kein Scheiß, jeder vierte Anruf kommt für meine Tochter.
Ach tatsächlich, ja?
So, die hat schon Haribo-Werbung gesprochen und zig Werbespots. Und also ich bin jetzt bei Brilliant Voice, ich habe eine Sprecheragentur in Berlin. Mhm. Und meine Tochter ist da auch. Und auch bei den Sprechküken ist sie. Und dann kommen halt so die Anfragen. Und noch ist sie halt, die ist jetzt 8. Die kommt ja dann auch irgendwann in so ein Alter. Aber die hat mit 6 tatsächlich ihre ersten Spots gesprochen. Wo die natürlich noch nicht lesen konnte, wo ich ihr die Sätze vorsprechen musste. Hat auch mitsynchronisiert bei Pepper Woods und Charlie und Lola und so. Das ist dann total süß, ne? Die Regisseurin kniet dann immer hinter ihr. Und tippt sie dann an, wenn sie sprechen soll und dann spricht sie ihr den Satz vor, wie sie den sagen soll und sie spricht den dann halt 1:1 so nach. Jetzt kann sie halt lesen und das Coole ist, die hat diese ganze Technik und den Workflow hat die halt schon drauf. Und die ist jetzt 8 und wenn die mit 14, 15, 16 vorm Mikrofon steht, ist die halt schon im wahrsten Sinne des Wortes eine alte Häsin. Und wenn sie Bock drauf hat, kann sie es weitermachen. Wenn sie keinen Bock drauf hat, macht sie was anderes. Ne? Das ist so ihre Entscheidung.
Ich habe letztens auch bei einem Synchronprojekt mit sehr vielen Kinderdarstellern Regie geführt und ich war auch total verblüfft davon, wie die wie die das nachplappern, wie die Papageien und wie offen und frei die das noch so spielen. Ne? Kannst du das vielleicht noch mal so machen? Ja, ja, klar. Das macht doch voll Spaß hier. Ne? Also die sind, manche sind dann eher so ein bisschen ruhig, aber du fragst, ist alles okay? Ja, ja, das macht voll Spaß hier.
Ja, ja, genau.
Und andere sind auch total wild dann irgendwie, dass du sie fast schon zügeln musst. Sorry, wir sind schon fertig.
Ja.
Oh, können wir nicht noch irgendwie das und das? Ne?
Ja, bei uns ist jetzt, ich hab ja auch mein eigenes Studio zu Hause, meine Kabine und so, und dann irgendwie kommt ein Anruf und dann fragen die halt so, können wir mit Lina irgendwie den und den Spot aufnehmen? Ja, wann denn? Ja, wir bräuchten den bis morgen Mittag. Und ich so, Lina, ja, kannst du mal kurz kommen, können wir mal kurz einen Spot aufnehmen? Muss ich viel sagen? Ja, drei Sätze. Sind das schwierige Sätze? Nein. Kannst du mal eben kommen? So, dann kommt sie halt und so, dann nimmst du halt irgendwie eine 10 Minuten, Viertelstunde mit ihr auf. Sag, danke, hast du super gemacht, jetzt kannst du wieder spielen gehen. So. Sie kriegt dann auch immer so kleine Belohnungen, ne? Sie darf sich dann irgendwie ein Schleichpferd aussuchen oder so, oder kriegt dann irgendwie Spielzeug geschenkt, weil so zu Geld hat sie noch keinen Bezug.
Hast du denn mit ihr auch schon mal so ein Sprechcoaching gemacht oder so ein bisschen Unterricht, oder sagt die Papa, sei ruhig?
Nee, nicht wirklich. Also das Coaching machen wir sozusagen dann irgendwie während wir aufnehmen. Mhm. Die allermeisten Sachen nehmen wir ja gar nicht mit Regie auf, sondern wir kriegen den Text geschickt und die vertrauen mir dann und sagen dann, hier, pass auf, Kind und so, ne, ist ein Dialog, kennt man ja dann auch so, es ist ein Dialog zwischen Mutter und Tochter und die Mutter erzählt dann irgendwas und die Tochter fragt dann so, oh Mama, können wir morgen ins sowieso Spieleland fahren oder so? Dann nehme ich das mit dir auf und ich spreche die Sätze dann vor und sage dir dann natürlich auch so, freu dich mal noch ein bisschen mehr und so, und das ist dann halt das Coaching. Auch was sprachliche Sachen angeht oder so, ne, dass ich die richtige Aussprache spreche, das dann vor und dann übernimmt sie das. Aber wir setzen uns jetzt nicht hin und sagen so, heute ist Sprechunterricht Tag. Irgendwie, und wir machen dann auch nicht irgendwelche Sprechübungen.
Heute SCHs.
Genau, heute ist SCH auf dem Stundenplan.
Wie sieht's denn bei dir aus? Würdest du sagen, du fühlst dich wohler, wenn du in einem Studio sprichst, in einem externen Studio sprichst, wenn du da einfach nur reingehst, dich vors Mikrofon stellst? Oder machst du es lieber bei dir zu Hause, in der eigenen Zeit, in deiner Kabine, wo du dich 88 Mal peinlich versprechen kannst, wie du möchtest?
Beides mag ich gerne, ehrlich gesagt. Also ich bin gerne unter Leuten. Ich finde es auch schön, irgendwie ein bisschen so mit den Leuten dann zu quatschen und so. Ist auch schön, Regie zu haben, sich nicht um die Technik zu kümmern, einfach im Studio so seinen Job zu machen als Sprecher und nicht drauf zu achten, stimmt der Pegel, Mikrofon und so. Meistens gibt's auch, egal wo ich hinfahre, besseren Kaffee als bei mir zu Hause. Selbst hier.
Mit der
French Press.
Wow, der Nicht-Kaffeetrinker Borger serviert den besten
Jawohl. Kaffee. Und genau, aber ich finde es auch irgendwie cool, zu Hause morgens im Schlafanzug vor dem Mikrofon zu stehen. Nicht mit dem Kaffee in der Hand. Natürlich, ich würde niemals mit dem Kaffee in der Hand vor dem Mikrofon stehen. Hallo, schneid das raus. Ich habe mich jetzt schon verplappert, scheiße. Nein, aber es ist total cool, morgens dann einfach noch so, ne, musst dich nicht irgendwie fertig machen. Du kannst, egal wie du gerade aussiehst, kannst dich irgendwie in die Kabine stellen und kannst irgendwas aufnehmen, kannst was sprechen. So. Ich mag es auch gerne, irgendwie in Eigenregie-Sachen dann tatsächlich aufzunehmen, gerade wenn es um Lokalspots oder so geht. Und du versprichst dich oder es klingt irgendwie nicht gut oder so, dann machst du es halt 3, 4, 5 Mal, schneidest irgendwie deine Versprecher und dein dummes Gequatsche raus und so.
Was ich oft schon gehört habe oder selber auch so empfinde, manchmal ist es aber auch eine Erlösung, wenn man einen Regisseur oder jemand anders dabei hat, der dann einfach mal sagen kann, nee, das war gut, hast dich nicht versprochen.
Ja, ja.
Und klar, du könntest noch mal 5 andere Betreuungskurven reinbringen,
genau.
Aber das nehmen wir so,
genau.
Bevor du dich kaputt arbeitest.
Ja, ja, es ist auch so. Ich mag das auch gerne. Ich finde auch schön, irgendwie mit Menschen zu arbeiten und nicht irgendwie so alleine auf sich zurückgeworfen zu sein. Insofern finde ich das schon ganz schön.
Wo hast du denn damals die DSDS-Nummer gemacht, als du den Offsprecher da gesprochen hast? War das beispielsweise bei dir im Studio, weil du was vorbereitet hast?
Nee, da bin ich hingefahren, irgendwie zu den MMC-Studios irgendwie hier in Köln.
War da auch mal irgendwas live dabei oder ist das?
Nee, alles das war, alles, was vorproduziert wurde. Ne? Also das war dann schon so die fast fertig geschnittene Sendung? Die fast fertig geschnittene Sendung.
Ja, je nachdem, wie die Dramaturgie war, ne?
Genau,
das war so eine große Wendung. Rausgeflogen,
nee,
aber wieder dabei.
Es waren dann immer 1, 2 Redakteure dabei und die haben dann ihr eigenes Tonstudio und haben wir dann die Sachen, es gab einen geskripteten Text und so, und an dem wir natürlich ein bisschen rumgedoktert haben, wo ich dann auch irgendwie Vorschläge machen konnte, wo ich dann manchmal auch gedacht habe, so, ja, ist vielleicht ein bisschen steif oder so, können wir nicht sagen. Und das war dann irgendwie auch eine ganz nette Zusammenarbeit. Und für die Live-Shows, das hat dann der Redakteur immer, der Produzent, einer der Executive-Produzenten, der hat das dann irgendwie selber immer gesprochen. Der Alex, der meinte so, ich bin auch Sprecher, ich war früher beim Radio, das spreche ich, und das war immer total süß. Der hat dann, nachdem ich fertig war, ist er dann rein, der hat dann immer so die Einzähler noch eingesprochen und meinte so, jetzt hör dir mal an, wie der Profi das macht. Ich sag, alles klar, Alex, ich sitze hier und lausche mit großen Ohren. Nee, es war immer total lustig.
Darf ich fragen, wie du beispielsweise an diesen Job rangekommen bist? Ist das eine Sache, die dann über die Agentur gekommen ist? Oder
ja, witzigerweise kam die über meine Schauspielagentur und die haben mich, oder nee, warte mal, das war bei VoiceBase. Die haben mich bei VoiceBase gefunden, tatsächlich.
Das so. Ist für die, das nicht kennen, das ist so ja. eine Sprecherbörse genau. im Internet, bei der man sich anmelden ja. kann, wenn man auch vorweisen kann, dass man als
genau.
Sprecher
aktiv ist. Genau, es war so eine Sprecherdatenbank und da haben die mich irgendwie gehört. Und dann musste ich aber zum Casting tatsächlich. Mhm. Und dann bin ich zum Casting gefahren und es waren 3 Leute. Und eine davon war die Nasan Eckes, glaube ich, die auch für DSDS damals hat die doch immer die, eine Zeit lang, meine ich, hat die damals irgendwie so diese Außenmoderation gemacht oder so, keine Ahnung.
Aha.
Und noch jemand, von dem ich nicht weiß, wer es war, und ich. Und ich bin zum Casting gefahren und war eigentlich erkältet. Also ich klang irgendwie auch noch relativ nasal, nicht ganz so krass, aber so. Aber ich, man hört das ja, ne? Die ja. eigene Stimme denkt man ja sowieso, man klingt total wie aus dem Eimer.
Mhm.
Ich habe denen das auch gesagt, ich sage, Leute, ich bin gerade irgendwie ziemlich krank, ich bin erkältet und so weiter. Und so, ja, egal, wir nehmen das jetzt trotzdem auf. Und die meinten dann so, es geht jetzt in die Marktforschung, wir spielen das Leuten vor und hören uns da mal an, wie die darauf reagieren. Und dann, tja, ein paar Wochen später habe ich dann irgendwie die Zusage bekommen, wo ich dachte, cool. So.
Und dann bist ganz du immer nur ohne Schal durch den Wind gefahren.
Richtig, genau. Ich war dann irgendwie immer, wenn DSDS-Aufnahmen waren, es ging immer so Dezember, Januar los, habe ich mich bemüht, dann irgendwie rotzenkrank zu sein.
Die Pollen in die Nase
ja, im gespritzt. T-Shirt in die Nase, irgendwie nachts rumgeschrien auf dem Balkon im Unterhemd und so, um schön krank zu werden.
Das ist ja wirklich eine Sache, ich sage immer spaßeshalber, wenn ich irgendwie einen Schal anziehe und es ist gar nicht so kalt draußen, sage ich, Leute, meine Stimme ist mein Kapital.
Ja.
Also,
ja,
Joke, ne, so. Weil es ist halt, ja. ich habe so Angst, nein, ja doch, es beunruhigt mich schon, irgendwie krank zu werden und heiser zu werden oder meine Stimme nicht zu haben.
Klar, ist bei mir auch so. Wenn wir krank sind, dann können wir halt nicht arbeiten, ne?
Ja, und es, natürlich hast du manchmal dann das Glück, dass du sagst, hey, sorry, ich mache euch das nächste Woche, spreche euch das ein oder ja, so, aber ja. wenn du halt einen Synchrotermin hast und die Abnahme ist ja. dann schon in der Woche, dann,
genau.
sorry, müssen wir umbesetzen.
Ja, ja oder du versuchst es halt, ne? Also ich habe auch wirklich schon im Studio so Aspirin-Komplex und Gatorade Voice
ja.
und viel Tee mit Honig und Salbei-Bonbons lutschen und so weiter und am besten natürlich Klappe halten, was in unserem Job meistens schwer ist, aber privat. Dann möglichst einfach schweigen und dann halt, ja. Aber ich hatte auch gerade beim Synchron und das war dann irgendwie, ich musste ständig irgendwie Wuhu machen und ich kam nicht in die Kopfstimme.
Mhm.
Weil meine Stimme so belegt war und irgendwie so kratzig klang und ich dachte, fuck. Dann haben wir die ersten 20 Takes aufgenommen und so und der Tonmeister meinte so, ey Markus, was machen wir? Du klingst wie, als würdest du durch eine Reibe sprechen. Und ich so, ey Leute, es tut mir so leid, keine Ahnung und so. Und dann, aber so nach einer Stunde, zwei, nachdem wir dann irgendwie weiter aufgenommen hatten, ging's. Da war meine Stimme dann irgendwie warm und er meinte so, ey komm, wir springen jetzt nochmal zurück an den Anfang und machen da diese Woohoo-Takes und so. Und dann ging's auch so, toi, toi, toi. Weil da nämlich auch die Panik war, ich hatte die Figur jetzt schon irgendwie in den 2 Staffeln davor gesprochen. Dann kannst du auch nicht mal eben so umbesetzen. Ja. Und wir hatten auch schon, in der Staffel habe ich schon angefangen aufzunehmen. Und das ging dann Gott sei Dank alles nochmal glatt und ging alles nochmal gut.
Was schätzt du am Synchron vielleicht mehr als bei Offsprechersachen?
Ja, dass man halt spielen kann, ne? Das, man sagt ja eben auch irgendwie eigentlich nicht Synchronsprecher, sondern Synchronschauspieler. Und da kannst du dann halt irgendwie, was ich mag, ist eben, dass man einfach tatsächlich noch das Spiel bedienen muss. Die Leute stellen sich ja das dann immer so einfach vor. Also auch bei den Synchron-Workshops oder so, du gibst ja auch welche, ich auch. Dann fragen die Leute halt immer so, ja, wie macht man das? Du siehst dann halt einen Schauspieler, der da irgendwie auf dem letzten Loch pfeift, der vielleicht gerade angeschossen wurde, ins Wasser gefallen ist und dann an den Strand gekrabbelt kommt. Wir stehen im Studio nicht nass wie ein begossener Pudel und pfeifen nicht auf dem letzten Loch und sind auch nicht angeschossen. Also der Schauspieler hat halt, der ist in der Situation, das ist immer das Gute. Und wir müssen versuchen, diese Situation halt herzustellen, nur über die Stimme. Wir stehen ja da in unseren Alltagsklamotten und stehen am Mikrofon einfach ganz trocken. Und das macht dann einfach Spaß und das ist die Herausforderung, das dann irgendwie so zu spielen, dass es noch glaubhaft ist.
Du gibst auch Synchron-Workshops, hast du gerade gesagt. Mhm. Wann hast du damit angefangen? Also wann hast du gedacht in dem Moment, ich könnte das jetzt auch jemandem beibringen?
Ja, das war halt, ich unterrichte hier in Köln an der Schauspielschule und dann war es so.
Das kannst du ja an der Arturo.
An der Arturo Schauspielschule,
wir haben
genau.
ja schon viele genau. Absolventen ja. sitzen gehabt.
Genau, Arturo, ja.
Die auch bei dir schon Synchron-Workshop
hatten. Ja, zu Recht. Ja, die Maike zum Beispiel, Maike Dan irgendwie, die hat nicht den Synchron-Workshop bei mir gemacht, aber wir haben einen Werbesprecher-Workshop gemacht, damals noch beim Giesing-Team in Düsseldorf.
Mhm, genau.
Mit dem Stefan zusammen, so, das haben wir gemacht und da war Maike eben auch dabei und Maike legte dann los und Stefan und ich guckten uns sofort an und dachten so, ich kannte Maikes Stimme ja schon, ich kannte sie vorher schon und dachte dann so, die ist special, so, das könnte was werden und so. Haben dann irgendwie so ihre Texte zusammengeschnitten, klang auch total geil. 2 Wochen später hatte die dann durch Stefan direkt irgendwie den ersten Job und so. Mhm. Und der Rest ist Geschichte, ne, Maike? Wir kennen das alle. Schon Legende. So, und damals war es so, dass es gab 2 Synchronregisseure, die bei uns an der Schule den Kurs gegeben haben. Die haben auch beide schon länger da auch Schauspiel unterrichtet und so. Und Dann war es irgendwie so, dass der Klaus Terhoven wurde krank und konnte den Workshop nicht machen. Und der Schulleiter wusste aber, dass ich viel synchron spreche. Und
das
meinte,
war aber ein Workshop, sorry, ein Workshop für die Schauspielschüler?
Nur für die Schauspielschüler, okay. Nicht öffentlich. Also nur für die Schule, der geht dann 5 Tage. Und der Direktor fragte mich dann, sag mal, Markus, du sprichst doch viel synchron, ne? Kannst du dir vorstellen, hier jetzt für Klaus einzuspringen, den Synchron-Workshop zu geben? Und ich so, was muss ich da machen und so? Ja, keine Sorge, der Tom ist dabei, der hat das schon ein paar Jahre gemacht. Der Toningenieur und auch die Cutterin und so, die kennen sich aus. Und du musst dann halt sozusagen Regie führen und die da ranführen und so. Und dann habe ich mich mit Tom ein bisschen unterhalten und so. Und dann habe ich das gemacht. Es hat super geklappt, hat auch total Spaß gemacht.
War das nur praktischer Teil oder war das auch Theorie?
Sowohl als auch. Also wir fangen mit so ein bisschen Theorie-Teil an, aber dann geht es natürlich darum, dass die Leute vor Mikrofon das einfach mal ausprobieren können. Das war auch irgendwie, es hat total Spaß gemacht, weil ich meine, ich komme jetzt sozusagen, ich kam ja nicht aus der Regie, aber ich komme halt vom Sprechen. Und was natürlich mir dann leicht fällt, ist, die Leute da einfach hinzuführen, ne? So, du hast ja, Gott sei Dank, ich habe eine Cutterin, ich habe einen Tonmeister und so weiter, aber sozusagen mit den Leuten dann zu arbeiten und zu sagen, hör dir nochmal O-Ton an, die Stimmung ist eine andere. Du sprichst zwar jetzt den Text sauber, das ist gutes Hochdeutsch, aber es klingt halt jetzt, also so wie du es jetzt machst, hättest auch Judith Rakers oder Linda Zervakis machen können. Die können auch super gut sprechen, aber die sind im Gegensatz zu dir keine Schauspielerinnen. Mhm. Deswegen willst du ja den Job machen, weil du musst es ja irgendwie spielen, du musst uns da was transportieren. So, und das hat irgendwie total Laune gemacht. Und jetzt mache ich den Job immer noch, wir wechseln uns da irgendwie ab. Der Roland Hüwe macht das ab und zu, der Daniel Käser auch, jetzt von Köln Synchron und so.
Ach, super.
Den habe ich da auch angefragt und ja, wir wechseln das irgendwie, wer da gerade Zeit hat, durch. Ne? Das ist dann immer so eine Woche, ist ja dann auch viel Zeit, die dann auf einmal geblockt ist und so, aber macht Spaß.
Und was würdest du jemandem raten, der sagen möchte, ich möchte da gerne mal reinrutschen ins Synchron?
Dem würde ich sagen, studier doch lieber BWL. Es gibt schon genug Synchronsprecher hier.
Bitte keine Konkurrenz
mehr. Bitte keine Konkurrenz mehr ranzüchten. Nee, Quatsch. Also ich meine, die Frage kommt ja dann immer, wie wird man Synchronsprecher? Also ich würde jedem raten, der jung genug ist, eine Schauspielausbildung zu machen. So 4 Jahre auf die Schauspielschule. Es muss nicht zwingend eine staatliche sein. Es kann auch eine gute private sein. Aber ich fände es schon sinnvoll, das zu machen. Ansonsten, wenn du halt irgendwie als Quereinsteiger versuchst,
nicht nur für dich selbst, sondern weil du halt einfach als ersten Riegel, als erste Hürde, die du bekommst beim Anruf an Synchronschule, wirst du erstmal gefragt, warst du auf der Schauspielschule? Oder sogar, auf welcher Schauspielschule warst du denn?
Ja, okay.
Und dann sagst du auf keine.
Also das ist mir damals so gegangen. Okay. Ich habe mich da ein bisschen durchgetrickst, muss ich sagen, denn ich war auf der Schauspielschule, aber ich bin früher gegangen worden. Ich habe sie nicht abgeschlossen, die Schauspielschule.
Wo warst du denn?
Am Keller war ich.
Okay.
Und als ich damals bei Splendid angerufen habe und die Corinna sagte, warst du auf der Schauspielschule? Habe ich gesagt, ja.
Stimmt ja auch.
Ne, stimmt ja auch.
Ist so. Ja nicht gelungen.
Ja, so. Ja. Nee, und ich wurde ja dann zum Casting eingeladen und ich bin ja jetzt nicht bis hierhin jetzt der Betrüger, sondern haben wir ja dann auch gesehen, okay, der hat's wenigstens so drauf, dass wir...
Okay, komm, wenn wir gerade beim Betrügen sind, dann kann ich jetzt auch irgendwie zugeben, ich habe meine allererste Synchronvita gefälscht. Ich habe da Filme drauf geschrieben, die gibt's gar nicht. Ja, kein Scheiß. Also
weil du einfach schon ein bisschen Referenzen haben wolltest.
Ja, oder? Nee, haben musste. Es war halt irgendwie ein Studio, die gesagt hat, ich nenne das Studio jetzt nicht. Das ist vielleicht dann irgendwie, dann komme ich aus der Nummer vielleicht noch sauber raus.
Du kriegst so alle Jobs bis hierhin annulliert.
Genau. Die haben halt irgendwie gesagt, so, ja, wir besetzen eigentlich gerne, also haben sie denn schon synchronisiert? Sie müssen eigentlich uns vorweisen, dass sie schon irgendwas gemacht haben. Und ich so, ja, okay, alles klar. Da dachte ich so, kacke, ey, ich hatte natürlich noch nichts, gar nichts hatte ich auf meinem Tacho stehen. Menge Masse halt so. Und dann habe ich halt irgendwie ein paar Kinofilme draufgeschrieben, die es nicht gibt. Irgendwie so, irgendwie Ritter der 7 Schwerter oder so, keine Ahnung.
Geil.
Und dann haben die gefragt, wo haben sie das gemacht? Und so, ja, bei der Bavaria in München. Hätte da irgendwann mal einer gefragt, wie hieß denn der Regisseur oder wie hieß denn die Regisseurin und was waren das?
Hätten deine Knie wieder gezittert.
Ist die Uschi da noch Cutterin? Dann wäre ich am Arsch gewesen. So. Aber ich hatte halt Glück, dass da nie einer gefragt hat. Ich mich beim Casting dann irgendwie gut angestellt habe und dann trotzdem den Job bekommen habe. Aber ich dachte halt auch so, ey, das ist so dieser Teufelskreis. Genau wie beim Drehen auch. Wenn du noch nichts gedreht hast, hast du kein Material. Hast du kein Material, kannst dich nicht bewerben und kriegst dadurch dann wiederum keine Drehs. Also irgendwo musst du ja anfangen. Und dann dachte ich auch so, hä, wie soll ich denn als Anfänger denn, was soll ich denn jetzt hier vorweisen? Also ich habe ja keinen Hehl draus gemacht, dass ich neu in der Branche bin, aber irgendwie musst du ja anfangen. Aber ich finde eben, es gibt da nicht den Königsweg, sondern jeder muss da seinen eigenen Weg finden.
Ich habe damals, um nochmal auf die betrügerischen Referenzen zurückzukommen, ich mache auch Musik und trete auf als Songwriter und mit der Band und so. Und ich wurde damals gebucht für einen Gig, wo der Veranstalter gesagt hat, hör mal, bist du bei der GEMA? Und ich sag, ja, ich bin bei der GEMA, meine Songs sind da gemeldet und die musst du ja dann immer angeben, wenn du spielst, damit du dafür auch Tantiemen bekommst. Ja. Hat er gesagt, ja, wir würden das gerne ohne GEMA machen, also GEMA frei, aber ich kann dir dafür irgendwie 100 Euro oder 60 Euro mehr Gage geben oder was auch immer. Und da habe ich so gedacht, ja,
okay.
Eigentlich uncool und kacke, aber komm, war irgendwie auch ein nettes Fest irgendwie
so.
Und als wir dann vor Ort waren,
der das organisiert hatte, der war nicht der Besitzer dieser Location. Und ich hatte diesen Deal mit dem Veranstalter dort gehabt und dann kam aber der Besitzer von der Location und sagt, du musst noch eine GEMA-Liste ausfüllen hier, wenn du jetzt, bevor du gehst. Und ich guckte den Veranstalter an und sagte, mach ich, klar. Und da habe ich ausgefüllt, Michael Borger und so, meine GEMA-Nummer. Ja. Und dann bin ich zum Veranstalter drüber gesagt, hör mal, ich trage die jetzt ein, aber ich trage da Quatsch-Songs ein, die nicht gelistet sind bei der GEMA.
Okay.
Ne? Weil du kannst ja auch reinschreiben, Hit Me Baby One More Time und dann kriegt halt Britney Spears eine Ausschüttung oder du schreibst einen Song von dir rein und ich krieg eine Ausschüttung.
Ja.
Oder du schreibst halt einen Song rein, den es nicht gibt und
was
schreibst halt
dann
keine Werknummer dahinter. Okay. Da passiert nichts. Dann sagt die GEMA, gut, der Michael ist aufgetreten, aber der hat ja nur ungeschützte Songs gespielt.
Okay.
Half as Wild.
Verstehe. Ja.
Es gibt, also jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, nee, so stimmt das eigentlich nicht, Michael. Mhm. Es gibt da natürlich noch Unterschiede, je nachdem. Kann auch sein, dass erstmal der Veranstalter eine Pauschale zahlen muss sowieso.
Okay.
Warum ich aber diese Story erzähle, ist, weil ich da halt wirklich einfach komplett ein ganzes Set an Quatsch-Songs draufgeschrieben habe. Einfach so, okay. I love you, but I don't like your face. Oder so, also totaler Blödsinn. Rainbow Thursday oder so. Also komplett erfundene Sachen.
Und das ging dann ins Nirvana sozusagen.
Das ging dann auch ins Nichts. Also
witzig.
Ich habe dann auch nicht mehr gehört vom Veranstalter, dass er gesagt hat.
Ich war auch mal in der GEMA, witzigerweise.
Ach ja.
Auch als Komponist. Ich habe irgendwie dann Musik geschrieben für, Bad Gandersheim, für die Domfestspiele, habe ich irgendwie erst die Musik geschrieben für Peter Pan und das Jahr darauf dann fürs Dschungelbuch.
Wieso schreibst du Musik? Also
weil es mir Spaß macht. Also. Ja, ich mache immer schon so, deswegen, wir haben ja gerade auch schon über Nuendo und Cubase und so geredet und so und ich habe eben auch schon früh angefangen irgendwie ich habe mich immer schon für elektronische Musik interessiert. Ich hatte irgendwie schon mit 15, 16 meinen ersten Synthesizer und dann ging das irgendwie so weiter und bin da irgendwie hängen geblieben und habe irgendwie neben meiner Sprecherkabine steht ein S88 MK2 von Native Instruments, für die Leute, die es kennen, so ein fettes MIDI-Keyboard und ich mache seit 30 Jahren irgendwie mache ich Musik.
Cool.
Mehr oder weniger professionell halt, ne? Also da war es halt irgendwie so, dass der Intendant von den Domfestspielen wusste, dass ich eben auch Musik mache und der fragt dann so mal, würdest du es hinkriegen, einen Soundtrack zu schreiben für die Stücke? Und ich so, klar. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, habe dann irgendwie so komplette Songs geschrieben für das Stück, weil die Disney-Sachen darfst du ja nicht benutzen oder sind irgendwie mega teuer, keine Ahnung. Und dann habe ich halt irgendwie fürs Dschungelbuch und für Peter Pan komplett einen neuen Score geschrieben. Und
wie umfangreich waren die Arrangements da? Also war das nur Klaviergeklimper oder auch richtig
mit
Streicher?
Ja, richtig mit, also ich meine, man hat ja die komplette Orchestrierung und so weiter mit Schlagzeug und Streichern und das volle Programm habe ich da irgendwie aufgefahren und dann auch mit den Schauspielern die Songs einstudiert, die haben ja dann darauf gesungen und so und dann wusste ich aber auch, das wird natürlich jetzt irgendwie hier zigmal gespielt und die Gage war jetzt irgendwie nicht so richtig gut, logischerweise. Und sozusagen Profikomponist hätte wahrscheinlich das Zehnfache bekommen oder so. Ich habe mich da vielleicht auch abspeisen lassen, aber ich hatte natürlich auch Bock, das zu machen. So. Und ich saß auch echt, ich hab wirklich 3 Wochen jeden Tag irgendwie 10 Stunden an der Musik gesessen. Du kennst das ja selber als Musiker. Es macht auch einfach Spaß, Lieder zu schreiben und so. Und dann habe ich aber gedacht, so,
hat auch manchmal was Therapeutisches. Ne?
Total, total. Und ich mag es auch total gerne, einfach ganz alleine zu sein. Keiner quatscht dir rein. Du bist alleine mit deiner Musik und so. Und dann dachte ich aber so, das wird jetzt hier aufgeführt. Wie sieht's denn eigentlich aus mit GEMA? Und dann meinte der halt so, ja, du kannst es bei der GEMA anmelden, kriegst nochmal extra Geld. Und ich so, cool. Dann habe ich das natürlich bei der GEMA angemeldet. Und dadurch, dass es ja öffentlich aufgeführt wurde, habe ich dann auch ein bisschen Geld bekommen. Nicht viel, aber immerhin so.
Zum Abschluss jetzt noch ein Quiz. Wer ist bei der GEMA als Komponist gemeldet, zieht in Bayern die Lederhosen aus?
Michael Borgert.
Nein.
dann würdest du jetzt hier nicht sitzen, sondern, oder wir würden das Interview auf deiner Yacht führen und,
ja, genau,
und Champagner saufen.
Auf meiner Studio-Yacht.
Zieht in Bayern die Lederhose aus. Das hat jemand tatsächlich komponiert?
Sing's mal.
Zieht in Bayern die Lederhosen aus. Scheiße.
Krass, ne?
Ja.
Da steht wirklich Paul McCartney und John
Lennon. Nein, wie geil.
Ich hab mal als.
Dafür kriegen die Kohle. Jedes Mal, wenn in der Bayern-Kurve
wenn's da nicht gesungen wird, aber wenn's irgendwo gespielt wird, dann, natürlich nicht, wenn der DJ da Don Ballermann spielt, aber ich hab mal gearbeitet als Kameramann und als Cutter für, weil ich auch gelernter Mediengestalter bin, für Sport 1, da war es schon Sport 1, nicht mehr DSF, und die hatten so ein Projekt gehabt, lange Rede, kurzer Sinn, da wurden immer Songs eingespielt, meistens solche Fußballsongs, und wir mussten dann am Ende, wenn wir das fertig geschnitten haben, auch sagen, welche Songs wir da eingebaut haben und wer der Komponist ist, und da musste ich dann halt recherchieren, wer hat denn überhaupt Zieht in Bayern die Lederhosen ausgeschrieben, und dann ist es mir auch so wie Schuppen von den Ohren, aus den Ohren gefallen.
Unfassbar.
Also Paul McCartney und John Lennon, ne?
Geil.
Total bescheuert.
Ja.
So, sorry, ich sagte, das war schon der Quiz zum Abschluss, weil wir haben schon so viel gequatscht.
Unfassbar.
Aber das ruft ja nach dem zweiten Teil.
Ja, unbedingt.
Also,
unbedingt. Wir müssen
ich freue mich, wenn wir uns jetzt mal über den Flur laufen im
Auf
Studio
jeden Fall.
Und sagen, hey, wir kennen uns jetzt.
Ja, cool. hinter dem Namen habe ich ein Gesicht.
Jawohl, und wenn ich das nächste Mal aus deiner Tasse trinke, dann weiß ich auch mit
wem. Oh mein Gott, ich verschicke nie wieder Tassen. Ich schwöre.
Mach's gut, Markus. Vielen lieben
Micha,
Dank.
Micha, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.